Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Jessica Kaufmann zu Gast. Sie ist Gynäkologin und arbeitet in einem besonderen Kinderwunschzentrum. Neben Kinderwunschbehandlungen können auch Frauen zur Vorsorge und zur Verhütungsberatung hierher kommen. Heute sprechen wir über das Post-Pill-Syndrom, also wenn nach dem Absetzen der Pille die Periode nicht kommt und woran das liegen kann. Liebe Jessica, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, vielen Dank für die Einladung.
Super, dann geht's auch gleich los. Also jetzt stelle ich mir mal vor, ich habe die Pille genommen, habe die abgesetzt, weil ich schwanger werden möchte und trotzdem ist nicht alles wie vor der Pille. Manche Frauen haben Beschwerden und dann kursiert so der Begriff Post-Pill-Syndrom. Können Beschwerden durch Absetzen der Pille entstehen?
Also generell würde ich sagen, ja, sie können entstehen durch das Absetzen der Pille. Aber ich glaube, wir müssen es so verstehen, das Post-Pill-Syndrom ist keine Diagnose, die wir so in einer gynäkologischen Praxis stellen. Man kann das eher als einen Zusammenschau von Symptomen sehen, die zum Beispiel, wenn man sich auch mal beliest, Akne sind oder Unterbauchschmerzen, die auftreten nach dem Absetzen der Pille, ein unregelmäßiger Zyklus, das Ausbleiben der Periode, veränderte Wahrnehmung von Libido oder solche Sachen. Mhm. Da gibt es eine ganze Latte an Symptomen, die die Patienten plötzlich wahrnehmen, nachdem sie die Pille abgesetzt haben. Aber das so als Syndrom zu bezeichnen, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil in der Medizin verstehen wir Syndrome als einen Komplex von mehreren Symptomen, die aufgrund einer bestimmten Sache entstehen und meistens in einem gemeinsamen Zusammenhang irgendwie dann auch wahrgenommen werden. Und das ist ja dann meistens irgendwas Krankhaftes. Bei diesem Post-Pill-Syndrom würde ich eher sagen, ist es eine Kommunikationsproblem zwischen den Schaltzentren, die von der Hirnanhangsdrüse oder vom Hypothalamus ausgehen und dann auf unsere Eierstöcke wirken und die vielleicht über eine kurze Zeit nach dem Absetzen der Pille noch gestört sein können, weil sie erstmal wieder reaktiviert werden müssen.
Und was heißt kurz?
Also man sagt eigentlich, wenn man die Pille abgesetzt hat, dass die Hormone, die man vorher zugeführt hat, also die man meistens ja oral eingenommen hat, nach 6 Wochen aus dem Körper abgebaut sind. Ja, so dass man davon ausgeht, dass dieses Post-Pill-Syndrom jetzt nicht die Pille, das versteht man, finde ich, oft so, dass die Pille die Ursache ist für diese daraus folgenden Symptome, sondern ich finde, man könnte eher sagen, das Absetzen der Pille ist der Grund für die Symptome.
Ja, genau. Und als Psychologin springe ich jetzt direkt auf ein Wort drauf, was du eben gesagt hast, nämlich Symptome werden wahrgenommen. Und als Psychologin denke ich dann direkt, ja hoppla, erstens, vielleicht sind das die Symptome, wegen derer ich ja damals auch die Pille genommen habe. Und ehrlicherweise, wenn das vielleicht vor 8 Jahren war, wie gut erinnere ich mich dann noch, jetzt mal Hand aufs Herz, ne, was ich vor 8 Jahren hatte, vielleicht zum Beispiel Regelschmerzen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dann die Wahrnehmung. Als Psychologin weiß ich ja, dass wenn ich meinen Fokus auf etwas richte, meine Wahrnehmung halt anders ist, als wenn der Fokus da nicht ist. Und wenn ich jetzt mit Argusaugen gucke auf, wie fühle ich mich beim Absetzen der Pille, und jede Frau, die schwanger werden möchte, guckt mit Argusaugen auf, ne, wie fühlt sich mein Zyklus an, da fallen mir direkt ganz viele Stellen auf, wo ich denke, ist es wirklich ein hormonelles Problem oder ein Problem im Zusammenspiel von Körperfunktionen oder wie groß ist die psychologische Komponente?
Ich glaube, es gibt beides so ein bisschen. Durch das Absetzen der Pille zum Beispiel, wie du das gerade schon angesprochen hast, nehmen wir mal an, eine Patientin, 15, 16 Jahre, hatte in ihrer Jugendzeit immer ein totales Hautproblem, hat also viel, viel Testosteron in ihrem Blut und geht dann irgendwann zu einem Haut- oder Frauenarzt und irgendwie kommt es dann dazu, dass die Pille verschrieben wird. Vielleicht hat die Patientin gar nicht so wahrgenommen, dass sie neben dieser Hautprobleme, die ihr vielleicht in der Jugend viel schlimmer vorkam als der unregelmäßige Zyklus, hat das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, dass auch die Regel gar nicht so punktgenau immer kam. Dann hat sie die Pille genommen, vielleicht für 12, 13, 14, 15 Jahre und hat jetzt jemanden kennengelernt, möchte jetzt ihre Lebenssituation ändern, setzt die Pille ab und plötzlich wird die Haut wieder schlecht. Man hat das Gefühl, es kommen Haare an Stellen, wo man sie sich nicht wünscht als Frau. Und der Zyklus ist plötzlich ganz unregelmäßig und die meisten Frauen belesen sich ja dann auch, wie das sein soll. Und nehmen das dann wahr und dann heißt es ganz schnell, oh je, jetzt habe ich die Pille genommen und jetzt habe ich mir meinen Zyklus damit total unregelmäßig gemacht und diese Pille macht mir jetzt auch noch ganz viel Hautprobleme. Und ich glaube, das muss man einfach unterscheiden. Durch das Absetzen dieser kontinuierlichen Hormone kommen halt natürlich Sachen wieder raus, die vorher unterdrückt worden sind. Zum Beispiel Testosteron geht wieder hoch. Da gibt es sowohl negative als auch positive Effekte von. Wenn man mal so die Libido mit reinnimmt, die wird dadurch meistens besser.
Also wie viel Lust ich auf Sex zum Beispiel habe.
Genau. Ja. Aber man hat natürlich eher unreinere Haut. Und man hat durch die kontinuierliche Einnahme vorher der Östrogene und Gestagene einen regelmäßigen Zyklus. Dieser Zyklus ist aber nicht ein normaler Zyklus, sondern ein künstlich hergestellter Zustand. Und auch diese Blutung ist im Prinzip keine richtige Menstruation, sondern eine Entzugsblutung.
Mhm. Ja. Und du hast ja schon erwähnt, dass so der Abbau dieser Östrogene und Gestagene, die man genommen hat, dauert so 6 Wochen. Kannst du noch mal ein bisschen was über diese beiden Hormone erklären?
Ja, also das Östrogen, das ist ja das, was wir meistens erst wahrnehmen, wenn wir kein Östrogen mehr haben als Frau, also in den Wechseljahren. Dann merken wir, dass wir zum Beispiel Hitzewallungen bekommen, dass unsere Blutung unregelmäßig ist, dass wir vielleicht Kopfschmerzen haben und uns irgendwie nicht so gut fühlen.
Und die Gestagene?
Die Gestagene sind ja dann vor allem für die Schwangerschaft wichtig, dass sich die Schleimhaut verändert im Zyklus, dass es ein Einnistungsbett für die befruchtete Eizelle gibt und die bleiben halt auch aktiv in der Schwangerschaft. Und was die meisten nicht wissen, ist, dass Gestagen das, was in dem Verhütungsmittel der Taktgeber ist. Also das Gestagen ist dafür zuständig. Wenn das immer hoch ist, wird die Follikelreifung unterdrückt. Und daher ist die Gestagen-Komponente diejenige, die auch in der Pille eigentlich den verhütenden Effekt hat.
Ja, und das ist ja auch zum Beispiel wichtig für die Frauen, die wegen der Endometriose zum Beispiel mit einer Pille behandelt werden, oder?
Ganz genau. Also Frauen mit Endometriose behandelt man heutzutage meistens entweder mit einem Kombinationspräparat in einem Langzyklus, sodass die oft gar nicht bluten. Man nimmt die Pille einfach kontinuierlich durch und dadurch nicht diese Beschwerden zum Ende des Zykluses haben, diese Dysmenorrhoe, also die Schmerzen während der Regelblutung.
Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Pillen und man sollte vielleicht von vornherein da gar nicht alles in einen Topf werfen. Und dann gibt es ja, wenn wir jetzt über diese Vorstellung von Post-Pill-Syndrom sprechen. Du hast es ja schon richtig schön erklärt am Anfang, dass man da aufpassen muss, dass man nicht einfach alles zusammenschmeißt, was nicht zusammengehört. Einmal die Tatsache, dass einfach die Hormone nach 6 Wochen verstoffwechselt und weg sind. Und im Medizinstudium hast du dich ja mit allen Vorgängen beschäftigt, wie das da genau umgebaut und abgebaut wird. Ne? Das heißt, die Vorstellung, dass das jetzt irgendwie 3 Monate oder 6 Monate noch eine Wirkung haben könnte, da ist einfach kein Molekül mehr da, oder?
Ganz genau. Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Was man schon manchmal sieht bei Patientinnen, das muss aber auch nicht nur das Absetzen einer Pille sein, sondern es gibt ja auch Patientinnen, die zum Beispiel keine Produktion von Hormonen haben, weil sie untergewichtig sind oder weil der Körper in so einen Hungermodus geht, weil sie zu viel Sport treiben oder so. Und da sieht man das auch, dass selbst wenn die Patientinnen wieder Gewicht zunehmen und eigentlich wieder bei einem BMI sind, wo wir denken, okay, jetzt müsste das wieder funktionieren, dass es manchmal individuell einfach noch ein bisschen dauert, bis diese Schaltkreise vom Hypothalamus, der ja in unserem Hirn sitzt und der oberste Taktgeber unseres Zykluses ist, bis der wieder auf die Hypophyse wirkt und die Hypophyse wieder vernünftig alles ausschüttet und unseren Eierstock stimuliert. Und ich glaube, es gibt eine ganz schöne Übersichtsarbeit von 2006, wo gesunde Frauen verglichen wurden, die eine Pille genommen haben mit Patientinnen, die keine Pille genommen haben. Und dann haben die ihre Pille abgesetzt. Und dann hat man gesehen, dass erstmal 51% dieser Frauen direkt im ersten Zyklus wieder ganz regelmäßig ovulieren und ganz regelmäßig bluten. Und diese restlichen Patientinnen, diese 49%, haben etwas Zyklusstörungen gehabt, aber da vor allem verlängerte Zyklen. Das heißt, die Follikelreifung ist vielleicht nicht ganz so schnell, wie man sich das in einem normalen, in Anführungsstrichen, Zyklus vorstellt. Aber trotz alledem können die Patienten ja in einem größten Teil schwanger werden.
Ja.
Ja. Und nur ein ganz geringer Teil von circa 6% ist in so eine Amenorrhoe gerutscht. Und das ist tatsächlich ein Begriff, die Postpill-Amenorrhoe, die doch eher so in den 80er, 90er Jahren durchaus verwendet wurde. Aber auch da hat man interessanterweise kaum Studien, aktuelle Studien zu. Es gibt.
Und waren die Pillen nicht auch in den 80er, 90er ein bisschen anders als jetzt?
Deutlich hochdosierter, ne? Also das Östrogen und die Gestagenkomponenten werden total viel untersucht und es gibt tausende Studien zu, wie niedrig kann ich das geben und wie, welches Gestagen und welches ist stabiler und welches ist besser für die Frau. Da könnte man wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, über die Gestagene. Aber es gibt relativ wenig Studien zu diesem, was passiert nach der Periode, was interessant ist, weil es in der gynäkologischen Praxis natürlich ein häufiges Thema ist. Aber diese Übersichtsarbeit zeigt uns eigentlich so ein bisschen, dass es auch nicht so häufig ist, dass man wirklich eine Amenorrhoe hat, dass man nicht blutet.
Ja, und auch da müsste man sich ja jetzt die Gruppe nochmal anschauen und schauen, wer hat da ein Problem oder eine Erkrankung, die wahrscheinlich auch schon vor dem ersten Verschreiben oder Einnehmen dieser Pille dann bestanden hat. Das werden ja auch nicht alle 6% sein, die komplett gesund sind.
Genau, also vor allem muss man ja auch sehen, zwar steht in der Studie, dass die Frauen vorher keine Vorerkrankungen hatten. Aber was ist denn in den 15 Jahren passiert, die sie die Pille genommen haben?
Sie sind auch älter.
Sie sind älter, je nachdem, in welchem Alter sie die Pille auch absetzen. Und sie sind vielleicht auch übergewichtiger geworden. Auch das ist oft ein Problem, warum der Zyklus nicht anspringt. Oder sie sind Leistungssportler geworden oder sonst irgendwas. Es gibt so eine riesengroße Latte an Sachen, die man abklären muss, wenn eine Frau nicht blutet.
Ja, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich meine hormonelle Verhütung nicht mehr nehme, ich will jetzt auch nicht hier immer nur die Pille nennen, weil die anderen hormonellen Verhütungsmethoden funktionieren ja mit denselben Hormonkategorien, andere Dosierung, andere Darreichungsformen, aber da gibt es ja keine hormonelle Verhütung, die mit einem ganz anderen Prinzip jetzt arbeitet. Und dass man eben dran denkt, wenn man es jetzt abgesetzt hat, und du hast erklärt, nach 6 Wochen ist es eigentlich verstoffwechselt, dann kann mal hier und da ein längerer Zyklus dabei sein. Aber wenn ich dann 3 Monate lang keine Blutung hatte, dann sollte ich ja auf jeden Fall nicht ins Internet reinfallen und da Post-Pill-Syndrom recherchieren bis zum geht nicht mehr, sondern meine Ärztin aufsuchen.
Ja, ganz genau. Also ich würde auch, ich finde die 3 Monate eine ziemlich gute Idee. Wobei ich das auch so ein bisschen altersabhängig machen würde.
Ja.
Ich finde so eine 28-Jährige, die sagt, okay, ich möchte jetzt demnächst schwanger werden und ich bin jetzt aber gerade noch in irgendeiner Weiterbildung oder sowas und die noch relativ entspannt ist und die hat vorher vielleicht etwas unregelmäßigere Zyklen gehabt, die hat dann die Pille genommen und hat nach 3 Monaten sich noch nicht wieder richtig eingependelt. Die könnte sich auch noch weitere 3 Monate Zeit geben. Aber wenn der Kinderwunsch sehr groß ist, das ist ja auch ganz oft eine Belastungsreaktion mental, die man einfach da mit sich trägt, dann kann man durchaus, finde ich, nach 3 Monaten einfach mal losgehen und sich beim Gynäkologen vorstellen und gucken, ob es irgendwas gibt, was man optimieren kann. Das heißt ja nicht, dass wenn man zum Arzt geht, dass der direkt mit einem Hammer kommt und irgendwie einem eine IVF- oder ICSI-Therapie anbietet, sondern das Erste, was man immer als Gynäkologe und auch wir hier im Kinderwunschzentrum versuchen, ist, die Frau natürlich schwanger zu kriegen.
Ja.
Und den Zyklus zu optimieren und die ganzen Gegebenheiten.
Ja, und du hast jetzt eine 28-Jährige als Beispiel genommen. Wie wäre es jetzt bei der 38-Jährigen?
Ich finde schon, dass das ein Unterschied ist, wenn ich mit 38 meine Pille absetze und vielleicht noch aus der Jugend weiß, dass ich immer Unterbauchschmerzen hatte, ganz furchtbare, wenn ich meine Periode hatte und irgendwie auch immer Schmierblutung. Und jetzt mit der Pille war es aber total gut und es ist alles super regelmäßig. Und jetzt setze ich meine Pille ab und es kommen meistens die Schmerzen ja nicht mit dem ersten Zyklus, sondern das entwickelt sich wieder so peu à peu und es wird irgendwie mehr und man hat auch Zwischenblutungen und irgendwie hat man das Gefühl, es stimmt was nicht, dann würde ich auch zeitnah losgehen, weil wir müssen ja immer das Alter der Frau im Auge behalten und unsere reproduktive Phase ändert sich leider nicht im Gegensatz zu unserem Wunsch, schwanger zu werden in unserer heutigen Gesellschaft.
Ja, und könnte ich auch selbst irgendwas tun, um dazu beizutragen, sozusagen meinem Zyklus auf die Sprünge zu helfen? Kann ich da irgendwas machen substanziell?
Ich glaube, die Frauen sollten sich gut informieren, was ist überhaupt ein Zyklus, wie man ihn wahrnimmt. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Frauen zu uns kommen, auch nach 3 Monaten, dass man ihnen erstmal erklärt, wie funktioniert der Zyklus, worauf muss ich denn achten und nicht ihre Apps immer alle nur wahrnehmen und sagen, ja, meine App sagt, aber ich habe dann und dann den Eisprung.
Ja, guter Stichwort, da haben wir eine tolle Folge zu gemacht und das nämlich genau erklärt, dass das nur ein Rechenmodell ist.
Ganz genau. Das bringt viele Frauen total durcheinander und ich glaube, mal einmal eine gute Information, wie ein Zyklus überhaupt abläuft und wann der optimale Zeitpunkt für Geschlechtsverkehr ist und dass 5 Tage nach dem Geschlechtsverkehr es nicht mehr zu einer Schwangerschaft führen kann, das ist manchmal ganz wichtig.
5 Tage nach dem Eisprung.
Nach dem Eisprung,
ja, genau.
Genau. Und auf der anderen Seite kann man schon Patientinnen, glaube ich, sensibilisieren dafür, sich einfach gesund zu ernähren, sich irgendwie den Stress ein bisschen rauszunehmen, den man vielleicht im Alltag, der einen im Alltag begleitet. Und einfach, das liest man ja auch eigentlich überall, wenn man so Post-Pill-Syndrom sucht, dass man wirklich versucht, sein Leben einfach regelmäßig ablaufen zu lassen und körpereigene Sachen wahrzunehmen und sich dann irgendwie sportlich zu betätigen, sich gesund zu ernähren. Mehr kann man in meinen Augen erstmal nicht tun. Und man würde auch davon abraten, direkt mit irgendwelchen Hormonen zu behandeln.
Ja, und das ist total wichtig, ne? Also bei Stress geht es eben nicht so sehr darum, dass Stress irgendeine Blockade macht, die dann eine Schwangerschaft verhindert, sondern es geht eher darum, dass Stress häufig dazu führt, dass man insgesamt einen unsteteren Lebensstil hat. Und es gibt halt Frauen, die haben so einen Beruf wie Flugbegleiterin und können um die ganze Welt fliegen und es macht ihrem Zyklus nichts aus. Und dann gibt's halt andere, da ist der Zyklus vielleicht ein kleines bisschen sensibler und reagiert auch auf solche Veränderungen. Und wenn ich halt jetzt über mehrere Jahre Hormone zugeführt habe und eine Stabilität gegeben habe, da muss ich mich vielleicht auch erstmal neu selber wieder kennenlernen und gucken, worauf reagiere ich überhaupt. Und ich glaube, da kommen halt auch 2 Sachen zusammen, weil der Fokus darauf, wie ist mein Zyklus und wie fühle ich mich, ist natürlich dann, sobald der Kinderwunsch da ist, total im Zentrum.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, die Flugbegleiterin wird jetzt natürlich auch nicht ihren Job aufgeben, bestenfalls, um ihren Zyklus zu regulieren. Aber vielleicht kann sie an anderen Stellen irgendwie sich ein bisschen mehr verwöhnen in ihrem Leben, als es vielleicht andere nötig haben.
Ja.
Und das Problem bei dem Stress ist halt oft auch, dass es tatsächlich stressbedingte Hyperprolaktinämien gibt, also wirklich hormonelle Störungen, die gar nicht so sonst wahrgenommen werden und die tatsächlich auch zu einem unregelmäßigen Zyklus führen können, sodass man tatsächlich über eine Stressreduktion tatsächlich seinen Zyklus ein bisschen regulieren kann.
Das ist aber wichtig jetzt nochmal für die Frauen, die das hören. Bei diesen Frauen kann man auch im Labor ein erhöhtes Prolaktin messen. Das heißt, es sind nicht welche, wo ich als Psychologin den Fragebogen geben würde, die kreuzen den Stressfragebogen hoch an und ich sage dann, super, durch eine Stressreduktion werden sie schwanger. Sondern es wäre eine Frau, der gebe ich einen Stressfragebogen. Ich weiß nicht, ob der hoch wäre oder nicht. Manchmal merkt man es nicht. Prolaktin wäre aber auf jeden Fall im Labor erhöht und dann könnten wir loslegen. Ne? Und dann würden wir auch sehen, Prolaktin geht runter, Zyklus wird besser.
Ganz genau. Man muss auch gar nicht immer das Prolaktin aktiv senken. Manchmal ist das da auch ein Zusammenhang mit der Schilddrüse. Und man kann erstmal ganz mild die Schilddrüse vielleicht ein bisschen straffer einstellen und damit auch den Prolaktinspiegel wieder. Und viele Frauen kennen ja das Agnus Castus. Das ist ja so ein...
Ich kenne es nicht, erklärst du es nochmal?
Es ist ein homöopathisches Mittel letztendlich, was aber tatsächlich der Hersteller verspricht eine Zyklusregulierung und ganz viele Frauen nehmen das tatsächlich im Alltag ein und am Ende macht es aber einfach eine Prolaktinsenkung. Und bei den Frauen, die zum Beispiel Zyklusunregelmäßigkeiten haben durch vielleicht eine milde Hyperprolaktinämie, bringt das dann natürlich auch was zur Zyklusregulierung.
Und ist das homöopathisch oder pflanzlich? Weil bei den homöopathischen Sachen ist es ja so, da ist die Konzentration so gering, dass man gar nicht so eine richtige Wirkkette nachweisen kann. Und bei den pflanzlichen ist es ja so, zum Beispiel Johanniskraut, das kann ja auch gegen Depressivität helfen, da sind schon so Wirkstoffe drin. Also ne, für die, die jetzt zuhören, ist schon wichtig, wenn ihr euch für sowas interessiert, gut nachfragen und dass man halt immer gut versteht, was nimmt man da eigentlich.
Ja, genau. Also Agnus Castus ist eher ein pflanzliches Präparat als ein homöopathisches, genau.
Jetzt gucken wir nochmal von der anderen Seite. Es gibt ja auch eine mentale und emotionale Komponente von Kinderwunsch oder auch, wenn man die Pille nimmt, von nicht schwanger werden wollen oder insgesamt bei der Pille auch, ja, für was auch immer man sie nimmt. Da gibt's ja mehrere Gründe. Wie erlebst du denn da so die Frauen, die zu dir in die Behandlung kommen, wie es denen so mental und emotional geht?
Also wir reden jetzt aber vom Absetzen, nach dem Absetzen?
Ja, denen, und es ist ja oft auch hilfreich zu gucken, wie geht's denen im Vergleich zu den anderen, ja.
Also die Patientinnen, die die Pille einnehmen, also kontinuierlich mit Pause, haben deutlich weniger PMS-Beschwerden, also dieses prämenstruelle Syndrom, wo die Patientinnen vielleicht so wahrnehmen, dass sie sich irgendwie müde, abgeschlagen, oft auch schlecht gelaunt. Manche rutschen wirklich in leicht depressive Episoden. Die sind reizbar. Das ist ja so was ganz Typisches, was man von der Frau, die kurz vor der Blutung steht, kennt. Und dieses prämenstruelle Syndrom, was so 5 Tage vor der Blutung einsetzen kann, was nicht bei allen Frauen durchkommt, ist tatsächlich nicht so richtig ergründet. Also es ist multifaktoriell wahrscheinlich. Es gibt sicherlich genetische Faktoren. Es gibt auch endokrine Faktoren, wie zum Beispiel auch wieder das Prolaktin, was vielleicht ein bisschen hoch ist und sowas ausmachen kann. Es gibt aber auch Magnesium- und Kalziummangel, die sowas machen können, oder Serotonin. Da gibt es ganz viele Dinge, die vielleicht bei den Frauen, die das dann auch haben, einfach zusammenkommen. Und durch diese kontinuierliche Gabe der Pille sind halt diese Schwankungen, die oft sowas auslösen, etwas geringer. Und wenn die Patientinnen dann natürlich die Pille absetzen, kommt sowas vielleicht wieder mehr zum Vorschein.
Ja.
Ja.
Ja, und da finde ich total wichtig, dass man das halt nicht so schwarz-weiß dann aufteilt und sagt, Frauen sollen ihren natürlichen Zyklus leben. Nee, stopp. Da sage ich immer, Moment. Jede Frau hat den Auftrag, irgendwie ihr Leben zu managen. Und dann sollte die bitte gucken, so, wie ist ihr Leben gut und was braucht sie dafür? Ne? Würdest du das auch so sehen?
Total. Ich finde, wir müssen wirklich ein bisschen davon wegkommen, die Pille so schlecht zu machen. Ich habe das Gefühl, die jüngeren Generationen wollen alle hormonfrei verhüten und wollen alle keine Hormone mehr, was ich in einer gewissen Weise nachvollziehen kann, wenn man einen schönen, regelmäßigen Zyklus hat und seine Libido, also seinen Verlangen auf Sex spürt und weiß, ich habe jetzt meine Blutung, ich bin nicht schwanger und man einfach keine Probleme hat in diesem Sinne, kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sich mal zurückerinnern, wie es vor 50 oder 60 Jahren war, wo die ersten Pillen auf den Markt kamen und was für eine Befreiung es für die Frauen war, dass sie endlich die Möglichkeit hatten, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Und es ist wirklich auch für viele Frauen nicht nur diese Selbstbestimmtheit, sondern auch wirklich eine Therapie gegen Endometriose, gegen das polyzystische Ovar-Syndrom mit den hohen Testosteronwerten. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass die Pille nicht nur eine Antibabypille ist, sondern einfach auch ein Medikament zur Regulierung von Zyklusstörungen.
Ja.
Ja. Und genau das, was du gerade sagst, jeder muss einfach für sich so ein bisschen entscheiden, wo ist meine Lebensqualität gut und wo ist meine Lebensqualität halt mit der Pille vielleicht jetzt gerade nicht so gut, weil ich es mir mehr wünsche, meinen Körper mehr zu spüren, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ich finde, das ist einfach sehr individuell.
Ja. Und wenn es jetzt um den Verhütungsaspekt geht, welche nicht hormonellen Verhütungsmethoden gibt es denn überhaupt? Also nur mal so ganz grob.
Naja, also die meisten Frauen, wenn sie ihre Pille absetzen und jetzt nicht direkt schwanger werden wollen, nutzen sicherlich ein Kondom.
Und da sage ich immer, da braucht man gute Anwenderkompetenzen.
Definitiv.
Und ich meine damit nicht nur, dass man jetzt seinen Freund überredet, das zu benutzen, sondern ich meine eher auch sowas wie, dass wenn man halt da so eine erotische Situation geschaffen hat, dass man es einfach schafft, das Tütchen aufzumachen und einem entgleitet nicht der Flow. Ne? Das,
ganz genau.
Also, ja.
Ja. Andere Patientinnen sind ja eher so für die natürliche Familienplanung. Da gibt es ja mittlerweile super schöne Methoden, wo man Temperaturen misst, den Zervixschleim beobachtet und guckt, wann sind wann sind die Tage, wo ich keinen Geschlechtsverkehr haben sollte, weil ich da sehr empfänglich bin. Wobei ich das tatsächlich immer sehr, kommt mir schwierig vor, weil gerade wenn man die Pille absetzt, das haben wir ja schon besprochen, wenn dann wirklich das Verlangen nach Sex zum Eisprung hin eher hoch ist, ist das, weiß ich nicht, wie sicher man da ist, wenn man dann auch keinen Sex haben darf in dem Moment. Und ich glaube, manche Frauen unterschätzen es tatsächlich ein bisschen, wie die Libido sich doch vielleicht verändert.
Ja, und dann braucht man vielleicht eher eine Kombination aus diesem NFP und dann bei Sex an fruchtbaren Tagen dann auch noch ein Kondom. Also, und auch da, ne, auch diese NFP-Sachen, auch hohe Anwenderkompetenz, die da gefordert ist und eben auch jedes Mal Anwenderkompetenz beim Anwenden. Und mir fällt jetzt auch noch so eine Metallspirale zum Beispiel ein als nicht hormonelle Verhütung. Da braucht man jetzt nicht bei jedem Mal Anwenderkompetenz, aber die hat ja auch Besonderheiten.
Du meinst die Kupferspirale?
Zum Beispiel. Oder Gold gibt es ja, glaube ich, auch.
Kupferkette kenne ich noch. Eine Goldspirale ist mir jetzt ist vielleicht nicht mehr so en vogue.
Ich habe mal gehört, die wäre irgendwie kleiner und dass es eine Möglichkeit sein könnte für Frauen, die zum Beispiel noch nicht entbunden haben. Aber es ist natürlich auch so, bei einem Metallkörper, den man in seinem Körper drin hat, da ist halt auch unterschiedlich, was für eine Gebärmutter habe ich, was für einen Gebärmutterhals habe ich, was für Sexpositionen bevorzuge ich, stößt das irgendwo dran, ne?
Also das glaube ich noch persönlich jetzt noch nicht mal, dass das Problem ist, aber ich kann dir sagen, ich hatte mal eine Kupferspirale und diese Spiralen machen schon oft stärkere Blutungen und die Gebärmutter, je nach Gebärmutter der Frau krampft auch mehr, also die Frauen haben oft mehr Schmerzen. Für eine junge Patientin finde ich das jetzt persönlich nicht die beste Wahl. Und wenn gerade junge Mädchen kommen und sich beraten lassen und auch das Thema ansprechen, würde ich eher davon abraten und eher die kleinen Hormonspiralen einsetzen, die ja wirklich auch nur eine lokale Wirkung haben und nicht das System so beeinflussen, sondern wirklich an der Gebärmutter den Zervixschleim verdichten und einfach dadurch, dass sie nur in der Gebärmutter liegen, eine Einnistung verhindern, würde ich die eher empfehlen als jetzt irgendwelche Intrauterin-Pessare, die nicht hormonell sind.
Ja, ja. Und ich würde auch jetzt nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Wir haben ja darüber gesprochen auch, wie schnell die Hormone dann verstoffwechselt werden. Und jetzt könnte man ja, wenn man total kritisch ist, dann sagen, ja, aber Sally, das ist doch eine Art Abhängigkeit, wenn es so eine Veränderung nach dem Absetzen gibt. Und da würde ich jetzt nochmal kurz erklären, was ist eigentlich Abhängigkeit, ne? Und wenn wir davon sprechen, dass ein Körper von irgendwas abhängig wird, dann geht es immer damit einher, dass man immer mehr braucht, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Das heißt, bei Alkohol, ich bin nicht mehr beschwipst nach einem Glas Wein, sondern drei. Und diesen Effekt, den sehen wir halt bei den Hormonen, die in der Pille drin sind, überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass eine Frau die Pille nimmt und nach 5 Jahren braucht sie 2.
Nee, definitiv nicht. Zum Glück.
Ne, das heißt, es gibt zwar möglicherweise einen Absetzgewöhnungsprozess, aber wie du auch erklärt hast, in der Regel, ne, 50% haben schon direkt wieder einen ersten Zyklus und nach 3 Monaten sollte man gucken, ob man, ne, ich sag manchmal, man kann ja auch Läuse und Flöhe haben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei diesem Post-Pill-Syndrom wird so alles zusammengeschmissen und cool, man hat einen Sündenbock, die Pille und zack, fertig ist es. Wie nimmst du das denn auch so in Social Media wahr? Du hast ja auch da viel geschaut, was da so diskutiert wird. Also wie guckst du da drauf?
Ich nehme das ganz genau so wahr, wie du das gerade beschrieben hast. So, die Pille ist der Sündenbock und man möchte eigentlich am liebsten gar nicht hören, dass das vielleicht sein eigener Rhythmus ist oder sein eigener Körper, der jetzt diese Symptome macht und die vielleicht zu einem gehören und auch ganz normal sein können. Das ist ja nicht unbedingt was immer krankhaft sein muss. Und ich finde, wenn man bei Google das Post-Pill-Syndrom sucht, stößt man ganz oft auf Heilpraktiker oder andere Experten, die einen beraten möchten und einem irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel zur Entgiftung der Leber oder Wiederherstellung der Darmflora anpreisen. Und ich glaube, das wird nicht viel bringen. Wenn man eine gesunde Ernährung pflegt und sich einfach ausgewogen ernährt, dann hat man in den meisten Fällen, es gibt sicherlich immer Ausnahmen, das ist in der Medizin ja immer so, hat man in den meisten Fällen einfach einen gesunden Körper und dann wird das mit dem Zyklus, wenn er vorher normal war und jetzt die Hormone sich wieder einpendeln, auch wieder ganz normal werden.
Es sei denn, man ist halt in seiner Pillenkarriere von 25 jetzt, ich sag mal 48 geworden, dann wird der Zyklus halt auf den Normalmodus einer 48-Jährigen gehen und der wäre halt eher so Menopause-Style, ne?
Ja, das ist sicherlich was, was wir auch in Erwägung ziehen müssen, weil auch Patientinnen in solchen Altersklassen noch zu uns kommen und nach Social Freezing oder Kinderwunschbehandlung fragen.
Ja, ne, und das darf man einfach nicht vergessen. Es vergeht halt Zeit, während man die Pille nimmt. Und leider ist es halt so, dass in den letzten 150 Jahren ist ja unser Lebensstandard super gut geworden. Wir haben genug Nahrung und alles, was unser Körper für Fertilität braucht. Und irgendwie alle unsere Organe haben gesagt, cool, lass mal 100 werden. Nur der Eierstock hat gesagt, nee, sorry, ich check aus ab 35. Und ich habe da ja auch schon mit Forschern gesprochen, die da mit Mausmodellen am Eierstock forschen, die können auch noch nicht genau sagen, warum das so ist.
Ja, definitiv, das würde ich so unterschreiben.
Ja, und siehst du auch dann Risiken, wenn Frauen oder auch Paare sich zum Beispiel im Internet informieren, dann geben die bei Google ein, ne, Post-Pill-Syndrom, kriegen was weiß ich wie viele tausend Ergebnisse, da hat man ja erstmal den Eindruck, jo, das gibt's und hier ist ein Problem.
Ganz genau. Und ich war selbst erschrocken, wie häufig es da wirklich was zu gibt und vor allem wie aktuell. Die letzten Studien, die es dazu gab, sind ja, wie haben wir vorhin schon mal gesprochen, irgendwie aus den 80er Jahren, wo das alles neu war und man sich überlegt hat, was passiert denn, wenn wir jetzt was geben und was sind die Nebenwirkungen und so. Dann gab es jetzt einfach jahrelang nichts. Und jetzt kommt das Gefühl so mit Social Media wieder so ein bisschen hoch. Da hat irgendjemand mal angefangen, dann hat es irgendjemand auch wahrgenommen und aufgegriffen. Und da sind sicherlich die jungen Patientinnen davon beeinflusst.
Ja.
Durch diese Social Media Berichterstattung.
Ja, und wenn man jetzt mal, ne, wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, was heißt eigentlich Syndrom? Also Syndrom heißt ja erstmal, ich nehme da so einen Kasten und werfe da alles rein, was ich dazu finde. So, ob das jetzt zusammengehört oder nicht. Und so als Psychologin würde ich immer sagen, ja, natürlich ist es eine Veränderungsphase. Wie kann es denn sein, dass ich in einer Veränderungsphase keine Veränderung wahrnehme? Also wenn man jetzt nochmal auf eine höhere Ebene geht und sagt, okay, gehört zum Post-Pill-Syndrom eben auch zum Beispiel eine erhöhte Wahrnehmung für Zyklusgeschehen, ne? Dann kann das schon sein, dass es so dieses Gesamtsyndrom aus ich nehme was wahr, auf das ich mich konzentriere und ich nehme meinen Körper und meine Libido und alle diese Dinge anders wahr als vorher. Aber die Frage ist halt, ist es ein Problem? Und die Frage ist, wer ist schuld? Und das ist halt aktuell so in der ganzen Diskussion ein bisschen problematisch, weil es viel zu doll schwarz-weiß geht auf die Pille ist an allem schuld.
Ich finde eigentlich, wenn man sich so andere Leute da, also bei Instagram oder so dazu anhört, das sagt nie jemand. Es sagt nie jemand, die Pille ist schuld. Mhm. Aber es bleibt einfach offen und die Patienten, also ich würde es als Frau, glaube ich, so wahrnehmen. Und das, was du gerade angesprochen hast mit diesem, ich nehme alles genau wahr und das stresst mich wahrscheinlich auch. Ich finde, das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, der auch Zyklusunregelmäßigkeiten, finde ich, völlig verständlich mit sich bringen kann. Man muss ja überlegen, die Frauen entscheiden sich, die Pille abzusetzen. Und in unserer sehr straighten Welt im Moment muss es dann aber jetzt auch klappen. Oder man setzt die Pille ab, weil man gerade geheiratet hat und jetzt erwartet ja die Gesellschaft von einem, dass man jetzt demnächst auch schwanger wird. Das heißt, jeder Zyklus baut so einen unglaublichen Druck mittlerweile auf die Frauen auf, von außen. In sich selbst machen sie sich Druck oder vielleicht auch in der Beziehung. Das muss jetzt klappen, mein Körper muss funktionieren. Und ich stelle mir das wirklich auch extrem anstrengend vor und kann mir schon vorstellen, dass wenn man sich den Druck vielleicht noch ein bisschen nimmt und sich so ein bisschen zurücklehnt und sagt, okay, mein Körper muss sich jetzt halt erstmal wieder finden und das wird schon alles werden, dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser zu ertragen. Deswegen sage ich, man muss die Patienten oft einfach mal aufklären, wie funktioniert der Zyklus und wie findet der Hypothalamus wieder seinen Trigger, dass er wieder anspringt und ja.
Ja, und selbst wenn man jetzt nicht schwanger werden möchte, wenn man nicht genau weiß, wann die Tage kommen, dann muss man halt immer Material dabei haben. Und wir wissen ja, dass das jetzt gerade erst angefangen hat, dass auf öffentlichen Toiletten vielleicht hier und da mal Periodenprodukte stehen. Und also ich habe lange gedacht, bevor das in den Medien so diskutiert wurde, ich bin die Einzige, der das dann passiert, dass sie da einen Fleck in der Unterhose hat. Und ne, das ist mir jetzt mit 38 oder 37 Jahren passiert es mir immer noch. Und das geht aber vielen Frauen so, weil eben die Planbarkeit ist nicht 100%. Und dann hat man jetzt doch die andere Handtasche dabei, wo man nichts drin hat. Und das allein, wenn ich jetzt noch nicht mal vielleicht einen direkten Kinderwunsch habe, ist ja irgendwie eine zusätzliche Komponente in meinem Alltag, die ich dann managen muss. Und wenn ich vielleicht vorher einen Zyklus hatte, wo ich diese Blutung, wie du Entzugsblutung hast, glaube ich, gesagt, genau, heißt es, ne? Die ich genau timen kann, habe ich ja eine ganz andere Planbarkeit in meinem Leben und einfach einen Stressor weniger. Also ich, ja.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst, weil so geht es mir auch ganz oft, dass man sich so denkt, okay, die anderen haben immer, wissen immer genau, wann ihre Periode kommt, morgens auf der Toilette. Und wenn man eine Spirale oder irgendwas hat, wo das halt nicht so getimt ist, dann hat man ständig irgendwie das Gefühl, okay, jetzt
könnte
ist es
vielleicht
wieder passiert und ich war nicht vorbereitet. So.
Ja, ja.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch vielleicht was, was man als positiven Aspekt mal von der Pille aufgreifen könnte. Man hat einfach eine sehr, man ist sehr entspannt, was seine blutungsfreien Tage angeht und kann da eigentlich gut drauf vertrauen.
Ja, genau. Und ne, diese Stabilisierungsfunktion, die du angesprochen hast, das ist halt wichtig, erstmal sich klar zu machen. Also in erster Linie ist es irgendwie ein Medikament, was eine Stabilisierung macht. So, und dann kann man so ein bisschen gucken, wer braucht denn wie viel Stabilisierung und wenn ja, wofür? So, und dann, wenn man diesen Fragen mal ein bisschen nachgeht, merkt man halt auch, ne, wir sprechen ja auch über dieses Medikament als die Pille, als gäbe es nur eine für die Frau. Ne? Und das ist ja so krass schwarz-weiß, übervereinfacht. Und sobald wir uns ein bisschen mehr so diesen anderen Fragen zuwenden, merken wir halt, die Komplexität ist höher. Und ich finde halt trotzdem beim Absetzen der Pille und auch alles, worüber wir jetzt sprechen, ne, das Schwierige ist halt irgendwie in seinem Kopf klarzukriegen, okay, es ist nicht so schlimm, wenn es nach 3 Monaten noch nicht regelmäßig ist und trotzdem ist eine gute Idee, mal meine Ärztin aufzusuchen.
Finde ich auch. Also ich finde, bei so einem Besuch, wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt eine Patientin hier hin und ich sehe in meiner Warteliste so, es kommt jetzt eine Patientin, unregelmäßiger Zyklus. Das steht da vielleicht als erste Erkenntnis. Und dann kommt die Patientin rein oder ich hole sie aus dem Wartezimmer ab. Und was da alles passiert in der Zeit, das kennst du wahrscheinlich aus der Psychologie ja auch. Man sieht die Patientin als erstes und ich sehe ja schon mal, zumindest ungefähr, was für ein Alter hat die Patientin. Ist die jetzt schon eher am Ende ihrer reproduktiven Phase oder ist sie gerade 28 und ich wundere mich eigentlich, dass sie keinen regelmäßigen Zyklus hat oder so. Ist sie stark übergewichtig oder hat sie vielleicht auch total Untergewicht? Das kann ich ja direkt sehen. Hat sie irgendwie ein total ausgeprägtes Behaarungsmuster im Gesicht? Ja, solche Sachen, die sehe ich ja auf den ersten Blick und dann kommt man jetzt ins Gespräch und dann mache ich eine Zyklusanamnese, da sagt man ja dann dazu, ich frage die Patientin so ab, wie waren die letzten Blutungen und wie waren auch die Blutungen vor der Pilleneinnahme zum Beispiel? Gab es in der letzten Zeit irgendwelche Operationen? Manche Frauen nehmen das gar nicht wahr, dass sie vielleicht mal eine OP an der Gebärmutter hatten, weil im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung unter der Pille ein Polyp festgestellt wurde in der Gebärmutterschleimhaut. Sie hatte eine Ausschabung. So, vorher waren die regelmäßige Zyklen, sie hat die Pille genommen, jetzt passiert nichts mehr. Dann muss man natürlich auch überlegen, kann es vielleicht eine Komplikation durch eine OP gewesen sein? Ja, so ein sogenanntes Aschermann-Syndrom. Oder hat die Patientin irgendwelche Medikamente neu dazu bekommen, weil sie eine depressive Verstimmung hatte, die vielleicht jetzt einfach den Zyklus blockieren? Gibt es in der Familienanamnese irgendwas, dass die Mutter zum Beispiel schon mit 39 in den Wechseljahren war oder sonst was? Ja, da kriegt man ja schon ganz viel mit Sprechen raus und dann macht man eigentlich ja immer einen Ultraschall, um zu gucken, okay, wie sieht das innere Genital denn aus? Da kann man ja so viel sehen. Also der Ultraschall in unserem Berufsfeld ist ja einfach das A und O. Mhm. Und man sieht die Zyklusphase. Ich kann ja die Zyklusphase, ohne mit der Frau zu sprechen, eigentlich schon vorhersagen durch Dreischichtung des Endometriums, durch die Höhe der aufgebauten Schleimhaut. Man sieht Veränderungen der Muskulatur von der Gebärmutter. Gibt es vielleicht Endometriose-Komponenten? Man kann die Eierstöcke beurteilen und sehen, in welcher Reifungsphase ist der Follikel oder gibt es schon einen Gelbkörper? Und wir sagen, ich kann der Patientin sagen, naja, aber wir haben eine umgewandelte Schleimhaut, die man sehen kann durch nach dem Eisprung. Und ich glaube, die Periode wird jetzt sicherlich bald kommen. Oder vielleicht ist eine große Zyste am Eierstock. Oder vielleicht noch schlimmer ist es vielleicht doch mal auch ein Tumor am Eierstock, den man behandeln muss. Also man sieht wirklich in so einem Erstgespräch über Sehen, Sprechen, Ultraschall und dann noch in letzter Instanz haben wir immer noch so viele Infos über eine Hormonanalyse, dass wir eigentlich, würde ich sagen, nach so einem Gespräch schon eine ziemlich gute Idee haben, woran es liegen könnte. Und wenn wirklich alles tipptopp ist, dass man dann auch einfach sagen kann, okay, wir entspannen uns jetzt mal alle und wir warten mal noch zwei Zyklen ab und dann treffen wir uns wieder und dann gucken wir mal, ob es vielleicht einfach besser geworden ist.
Ja, und so wie du mir das jetzt erklärst, denkst du ja auch nicht über so eine Patientin, was wollte die denn hier?
Absolut nicht. Ich glaube, ich wäre selber, oder man kennt es ja schon, ich habe schon zwei Kinder, man ist selber einfach nicht so entspannt, wenn man schwanger werden möchte. Man nimmt es vielleicht als Gynäkologe noch ein bisschen intensiver alles wahr, aber ich kann mir schon vorstellen, die Menschen sind heutzutage so gut belesen und haben so viel Wissen, was sie sich im Internet aneignen können, dass sie oftmals auf einem ähnlichen Stand sind bei solchen Dingen und einfach sehr viel lesen und sich oft auch sehr viel verunsichern lassen. Und ich glaube, man muss einfach immer wieder die Patientinnen zurückholen auf wo stehen wir denn jetzt gerade? Und vielleicht bei manchen Patientinnen auch einmal mahnend sagen, okay, sie sind 39 und ihr Anti-Müller-Hormon, haben wir jetzt gesehen, ist bei 0,1. Also ich würde jetzt vielleicht doch mal schon mal prophylaktischen Spermiogramm machen lassen, ja, oder einfach mal so ein bisschen das Gewicht optimieren oder solche Dinge, um einfach dann auch zeitnah den Kinderwunsch erfüllen zu können.
Ja, und das finde ich super schön, wie du das erklärt hast. Und ich finde es jetzt wichtig, wir haben über die Stabilisierungsfunktion von den Hormonen gesprochen. Und da gibt es so eine Art psychische Nebenwirkung von dieser Stabilisierungsfunktion. Und zwar ist es ja bei uns Menschen so, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier dieses Ding, also in dem Fall jetzt die Pille, das macht stabil, dann kommt uns alles so vorhersagbar vor. Und unsere Logik funktioniert nicht so gut, dass wir dann sagen, super, wenn wir das wegnehmen, ist instabiler oder variabler, sondern wir denken, es ist dann genau umgekehrt, wie es mit der Pille ist. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das führt zu sowas wie, wenn ich jetzt Leute auf der Straße fragen würde, wie wahrscheinlich ist es, dass du schwanger wirst, wenn du die Pille nimmst? Dann würden die wahrscheinlich sagen, ganz selten, keine Ahnung. Und dann gucken wir im Pearl-Index nach, ne? Und dann ist der deutlich unter 1. Also ganz, ganz wenige Frauen, die die Pille nehmen, werden trotzdem schwanger. Super wenige. Und unser Gehirn macht dann einfach den Umkehrschluss und sagt, ja klar, das muss doch heißen, sobald ich die Pille weglasse, wenn das da unter 1 ist, muss das ja fast 100% sein. Was sagst du dazu?
Das ist leider nicht so. Aber ich finde, was auch wichtig zu wissen ist, dass die Frauen immer wissen sollten, wenn sie ihre Pille abgesetzt haben, dass sie direkt im ersten Zyklus, bevor die erste Blutung kommt, ja ihren ersten Eisprung haben. Und es manchmal sein kann, wenn die Patientin also auch nach 3 Monaten mit einer Amenorrhoe kommt, dann, das habe ich vielleicht vergessen gerade, aber das Erste ist vielleicht auch mal, im Ultraschall würde man es vielleicht auch sehen, aber einen Schwangerschaftstest machen. Also man braucht nicht erst eine Blutung, um schwanger zu werden. Ja. Trotzdem, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, glaube ich, dass dieser Umkehrschluss leider Gottes nicht so ist und das einfach auch extrem abhängig, auch wenn wir immer wieder darauf rumreiten, ist vom Alter.
Ja.
Bei einer 26-Jährigen, die jetzt die Pille absetzt, bei der würde ich fast sagen, nach 3 Zyklen ist die ziemlich sicher schwanger oder kann die gut schwanger werden, wenn alles andere rundherum passt. Ja. Wenn man im Kinderwunschzentrum arbeitet, dann ist es für einen ja meistens sowieso völlig utopisch, dass es Frauen gibt, die spontan schwanger werden, aber nur weil wir das Kollektiv haben,
was
wir
sehen,
genau, wir sehen ja fast nur die Hilfe brauchen. Und ja, ich glaube, man muss einfach wirklich individuell gucken und die Patientin aufklären, dass das ganz normal ist, dass man, wenn man sich das mal so anguckt, halt die meisten nach 6 Zyklen schwanger sind, so 80%, und dann noch mal ein bisschen weiter haben wir noch mehr, aber, und deswegen kommen ja auch diese Zahlen zustande, nach 6 Monaten über 35 oder nach 12 Monaten sollte man, wenn man nicht schwanger geworden ist, zum Frauenarzt gehen. Und da bin ich manchmal tatsächlich überrascht. Die Frauen warten dann 12 Monate, aber hatten vielleicht nur 2-mal einen Eisprung. Wobei man dann sagen muss, ja okay, aber dann hatten wir ja eigentlich auch nur 2 Monate überhaupt die Möglichkeit, schwanger zu werden. Und das ist manchmal sehr schade, dass das vielleicht bei den Patienten nicht so richtig ankommt, da zu wenig Aufklärung stattgefunden hat und sie dadurch von ihrem Frauenarzt auch gar nicht weitergeschickt werden konnten. Oder dann manchmal auch die Kommunikation vielleicht in dem Gespräch mit dem Gynäkologen so ist, dass man sagt, ja, jetzt haben wir ja noch nicht so oft versucht, dann warten wir jetzt mal noch ein Jahr. Und manchmal ist die Überwindung, glaube ich, von sich aus nochmal loszugehen, dann einfach zu groß.
Ja, genau. Und das könnte man jetzt kritisch diskutieren, ob das eben so eine Art psychologische Nebenwirkung von der Stabilisierung durch Hormone oder die Pille ist, dass dadurch eben so ein Eindruck entsteht, man kann das so punktgenau steuern. Aber ne, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was vor allem auf Social Media als Post-Pill-Syndrom diskutiert wird, nämlich irgendwelche direkten hormonellen Zusammenhänge, sowas wie, es sind noch Reste im Körper, ne? Das sind total unterschiedliche Dinge. Deswegen, wenn wir jetzt abschließend noch die Frage beantworten müssten, gibt es das Post-Pill-Syndrom, ja oder nein, dann würden wir jetzt so einen Trick machen und sagen, das kommt darauf an, was man dazu zählt, ne?
Ja, genau. Also ich finde, man sollte es, ich denke, es ist eine gute Sammlung von Symptomen, die man bekommen kann, wenn man die Pille absetzt. Aber es ist keine medizinische Diagnose, die ich irgendwo mal in meine Patientenakte schreiben würde, Patientin mit Post-Pill-Syndrom, das gibt es nicht.
Ja, und das finde ich schön, wie du das jetzt nochmal gesagt hast, weil alles, was da passiert, sollte man ernst nehmen. Und alles, was man wahrnimmt, das kann ich jetzt so aus psychologischer Sicht sagen, existiert auch erstmal. Und dann ist aber wichtig, die Dinge nicht in eins zu schmeißen, sondern wirklich einzeln anzugucken und zu schauen, wer ist für was meine Anlaufstelle. Deswegen, ne, das ist jetzt, glaube ich, kommt jetzt auch sehr schön hier raus in unserer Folge, dass es eben nicht schwarz-weiß ist mit gibt es oder gibt es nicht, sondern alles, was da passiert, sollte man ernst nehmen. Aber wir würden es jetzt halt nicht über einen Kamm scheren oder auch die Medizin mit der Evidenzlage würde jetzt nicht sagen, hier drüben ist die Krankheit Post-Pill-Syndrom.
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Super, ich finde, damit haben wir jetzt einen total schönen Abschluss gefunden und vielen Dank, liebe Jessica, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dieses Thema war nämlich auch ein Wunsch, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil des Unterstützungspakets der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.